Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zu dieser wichtigen Sondersendung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 16. August 2025, nach dem historischen Gipfeltreffen der beiden Präsidenten Trump und Putin auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage, Alaska, flankiert, umgeben von den beeindruckendsten Erzeugnissen der amerikanischen Rüstungsindustrie. Ich glaube, es war dem US-Präsidenten wichtig, seinem russischen Counterpart, da die Waffenmacht und technologische Fortschrittlichkeit seines Landes vorzuführen, in Gestalt von B-2-Bombern und F-35-Kampfjets. F-22 waren auch am Himmel auf der Bühne, sozusagen auf der Bühne der Lüfte zu sehen. Die defilierten da, um natürlich eine absolute Sicherheit zu gewährleisten. Trump hat mehrfach in Interviews auf diesen Sachverhalt angesprochen, auch dass keine Schraube, nicht das kleinste Detail locker gewesen sei während dieses hervorragend organisierten Aufeinandertreffens. Ich habe heute Morgen natürlich etwas die internationalen Medien mir angeschaut, das Echo analysiert, und erwartungsgemäß sind natürlich meine Kollegen des Lobes alles andere als voll. Die Enttäuschung überwiegt, zum Teil die Häme, rechthaberische, besserwisserische Kommentare aus Kiew, ganz niederschmetternd, was da verbreitet wird, aber auch in den Kreisen der Europäischen Union schmallippige, naserümpfende Einschätzungen. In den Vereinigten Staaten, auch in Großbritannien, fasst man das Ganze so zusammen: Trump habe da dem Kriegsverbrecher aus Russland den roten Teppich ausgerollt und nichts im Gegenzug bekommen. Also ein Misserfolg dieses Gipfeltreffens, und der Amerikaner sei gewissermaßen vorgeführt worden. Er habe ja keinen Waffenstillstand erreicht, keine substanziellen Einigungen, der Deal sei noch nicht unter Dach und Fach, also sei von dem Ganzen nicht besonders viel zu halten. Eine Menge Theater, aber wenig Resultate. Das ist, wenn ich richtig liege, so ungefähr der Tenor jetzt der Einschätzungen. Ich möchte im Folgenden aber eine etwas andere Deutung hier liefern. Ich habe das Treffen ganz anders empfunden. Ich war nicht in Anchorage. Ich habe mir vor allem das Schlusskommuniqué, den Schlussauftritt dieser beiden Politiker oberster Wasserverdrängung da zu Gemüte geführt. Natürlich auch die Interviews gelesen, die Trump im Umfeld gegeben hat, vorher und nachher. Und ich muss Ihnen sagen, ich war sehr beeindruckt von diesem kurz, nur etwa 12-minütigen Aufeinandertreffen der beiden Präsidenten an einer Medienkonferenz ohne Fragen und Antworten. Dem ist ein Treffen von etwa 3 Stunden vorausgegangen, und ich habe einfach die Atmosphäre etwas aufgenommen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist jetzt wirklich ein Tauwetter, was wir da haben beobachten können. Ich glaube, dieses Gipfeltreffen in Alaska ist ein Gamechanger, wie die Amerikaner sagen würden. Natürlich muss man aufpassen mit solchen weitreichenden Interpretationen. Man darf es auch nicht überschätzen. Aber wichtig an solchen diplomatischen Übungen ist eben das Zwischenmenschliche, ist die Atmosphäre. Wie kommen die beiden miteinander aus? Welche Worte werden da gewählt? Wie gehen sie miteinander um? Ist eine Herzlichkeit zu spüren? Ist eine Verbundenheit zu spüren? Hat man das Gefühl, dass es sich bei den involvierten Persönlichkeiten um Menschen handelt, die miteinander auskommen? Das ist die wichtigste Voraussetzung, um eine Einigung zu finden. Und meine Damen und Herren, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, die größten Atommächte unseres Planeten, wenn dort der Hausfrieden gestört ist, wenn dort eben die Beziehungen nicht funken und nicht funktionieren, dann hat die ganze Erde ein Problem. Und das ist für mich die entscheidende Erkenntnis dieses Gipfeltreffens: der unglaublich respektvolle Umgang zwischen den Präsidenten Putin und Trump. Kein schlechtes Wort ist da dem einen über den anderen über die Lippen gekommen. Höchste Anerkennung, höchster Respekt vor der anderen Person. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade angesichts der Tatsache, dass eben, nehmen Sie unsere Medien, nehmen Sie unsere Politik, nehmen Sie die ganze Stimmung, diese Permafrost- und Packeis-Stimmung, natürlich durchwirkt von emotionaler Empörungs- und Dämonisierungslava, die wir gesehen haben in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, aber auch in der Schweiz gegen den russischen Präsidenten. Der wurde zur absoluten Non-Person erklärt. Man darf sich mit ihm gar nicht zeigen, geschweige denn an einem Tisch sitzen. Allein die Forderung, allein die Vorstellung, mit Russland über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Das wurde sozusagen in den Bereich des Entmenschten abgeschoben. Wie können Sie nur so verrückt sein, überhaupt nur so einen Gedanken hier präsentieren zu wollen? Und das hat Trump durchschlagen mit seiner Ganzkörperdiplomatie, könnte man sagen, mit seinem direkten Draht, den er hier anstrebt. Und jetzt natürlich auch an diesem Gipfeltreffen hier hat wirklich Realität werden lassen. Er hat es dann auch gesagt im Interview mit Sean Hannity, er hat gesagt, das ist etwas ganz anderes, als wenn man miteinander durch die Zeitungen spricht oder am Telefon, wenn man sich da gegenüber sitzt. Und das ist das Entscheidende an diesem Treffen, diese atmosphärische Veränderung, dieses Tauwetter. Und man könnte sagen, natürlich auch diese teilweise Rehabilitierung, diese Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland und damit verbunden eben auch die Rehabilitierung des russischen Präsidenten Putin. Jetzt nicht im Sinne einer, sagen wir, rechtsstaatlichen Rehabilitierung, eines Freispruchs, wie wir es übrigens jetzt gesehen haben bei Klaus Schwab am World Economic Forum. Das ist eine unglaubliche Peinlichkeit, nur ein Nebenschauplatz. Das hat sich ja auch angekündigt im Verlauf der Woche. Nein, wechseln wir wieder nach Alaska. Es ist eine Rehabilitierung im menschlich-politischen Sinne. Seht her, wir können hier zusammenkommen, wir können diskutieren, wir kommen gut miteinander aus. Und wenn zwei Präsidenten von dieser Hubraumklasse miteinander gut auskommen, dann ist das schon einmal eine sehr wichtige Voraussetzung, um schwerwiegend Konflikte zu bereinigen. Das ist meines Erachtens der ganz entscheidende Punkt. Bleiben wir noch einen Moment bei dieser Medienkonferenz. Zuerst hat da der russische Präsident Wladimir Putin gesprochen, eine sehr substanzreiche Rede. Nicht lange. Insgesamt dauerte der Auftritt, wie gesagt, etwas über 12 Minuten. Davor ein rund dreistündiges Gespräch, was zeigt, dass eben Trump nicht einfach rausgelaufen ist. Er hat im Vorfeld gesagt, wenn da nichts dabei herauskommt, wenn das einfach nur warme Luft ist oder wenn die Russen nicht guten Willens sind, dann bin ich draußen, dann laufe ich weg, dann habe ich mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich bin sowieso in diese Situation hineingestürzt worden durch Präsident Biden. Der hat das Ganze dort verkachelt und verbockt gewissermaßen. Ich habe das angetreten als ein vergiftetes Erbe und ich habe nicht die geringste Lust, mich da tiefer hineinziehen zu lassen. Das war so etwas die Attitüde und ungeachtet all dessen hat man dann doch 3 Stunden miteinander gesprochen und gerade vor dem Hintergrund, dass eben jetzt noch keine substanziellen Durchbrüche gelungen sind, ist eben diese atmosphärische Verbindlichkeit, diese Nähe, auch diese vielleicht fast schon freundschaftlichen Gefühle, die man da hat spüren können, sind eben besonders bemerkenswert. Putin hat eine wirklich substanzreiche Rede gehalten, historisch fundiert. Er erinnerte an die guten Beziehungen auch aus dem letzten Weltkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, die gemeinsamen Anstrengungen, um Nazi-Deutschland in die Knie zu zwingen, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Es gab ja da über Alaska aus dann so Truppen und vor allem Militärmateriallieferungen. Da sind auch russische Piloten gestorben. Putin hat da noch einen Kranz abgelegt an diesem Grab. Und er erinnerte auch daran, dass eben in Alaska noch russische Spuren zu erkennen seien, orthodoxe Kirchen. Es gäbe auch noch Namen einzelner Städte, die an die russischen Erb- und Hinterlassenschaften erinnern. Und er hat dann in einer, wie ich meine, sehr intelligenten Art und Weise dem amerikanischen Präsidenten Respekt gezollt. Und er hat am Schluss, und dieser Satz ist natürlich dann sehr intensiv auch besprochen worden, er hat gesagt, wäre Donald Trump Präsident gewesen 2022, wäre dieser Krieg nicht ausgebrochen in der Ukraine. Und damit bestätigte er natürlich das, was Trump seit einiger Zeit, im Grunde seit Ausbruch des Krieges immer gesagt hat, das sei ein gewaltiger Fehler seines Vorgängers Joe Biden gewesen. Der habe das in den Sand gesetzt, wäre er schon oder noch im Oval Office gesessen, wäre es zu diesem Krieg nicht gekommen. Und dass der russische Präsident das öffentlich vor der Welt beglaubigt, ist natürlich eine unglaubliche Aussage, die aber unsere Medien komplett auf die Seite wischen. Zumindest in der ersten Betrachtungsweise. Und das ist natürlich typisch, ist entlarvend, aber sollte uns nicht davon abhalten, diesen Sachverhalt wirklich ins Zentrum zu rücken. Das ist für mich sozusagen der Ausdruck gewesen dieser guten Beziehung. Und ich kann Ihnen sagen, als ich das mir angeschaut habe, da in der Videodarstellung, in der Aufzeichnung, dann hatte ich ein wirklich sehr, sehr gutes persönliches Gefühl, das ist jetzt nicht matchentscheidend, ich will das nicht an die große Glocke hängen, aber um Ihnen einfach auch die subjektive Dimension dieser Verständigung jetzt in meinem beschränkten Resonanzkörper hier einmal vorzustellen, man hat regelrecht gespürt, dass hier eben ein Tauwetter stattfindet. Für mich hatte das die Qualität eines Durchbruchs. Natürlich jetzt hier bei aller Vorsicht und mit aller Zurückhaltung. Es ist sehr gut möglich, dass daraus jetzt nichts gedeiht und dass ich etwas übereuphorisch vielleicht auf das reagiert habe. Aber für mich ist dieses Gipfeltreffen in Alaska ein Durchbruch gewesen, und zwar ein atmosphärischer Durchbruch der persönlichen Beziehungsebene dieser beiden Präsidenten. Und das hat dann auch der amerikanische Präsident Trump unterstrichen. Er hat das herausgehoben. Auch in den Medien wird das kaum zur Kenntnis genommen. Er hat gesagt, Russland und Amerika hätten hervorragende Beziehungen gehabt. Und er vor allem auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, über den er kein schlechtes Wort sagte. Exzellente Beziehungen, aber die seien gestört worden durch den Russia-Hoax. Also die Behauptung, letztlich ausgehend von der Demokratischen Partei, dass Donald Trump sozusagen von den Russen in einer Geheimdienstoperation als US-Präsident installiert worden sei. Ich habe damals schon 2016 diese Verschwörungstheorie als das bezeichnet, was sie ist. Eine eben hirnrissige, hirnverbrannte Verschwörungstheorie. Aber die Medien haben sie dankbar aufgenommen, auch in der Schweiz, Tagesanzeiger, es gab Fernsehdiskussionen dazu. Alles hat sich in Luft aufgelöst, ein Sonderermittler wurde installiert, 40 Millionen US-Dollar wurden ausgegeben, und man merkte, wie weit da bis in den FBI, bis ins FBI und in den CIA hinein da Verstrickungen liefen, um diese Präsidentschaft Trump mit dem Russia-Hoax zu sabotieren. Und das hat man bei uns einfach immer etwas unterschätzt, weil dieser Angriff von Seiten der Demokraten mit der Russland-Keule, mit der Putin-Keule, hat natürlich dazu geführt, dass sich die atmosphärischen Bedingungen der Zusammenarbeit zwischen Russland und Amerika ganz massiv verschlechtert haben. Und man versuchte natürlich, Trump als einen Putin-hörigen Trottel darzustellen, der da manipuliert werde vom ehemaligen Geheimdienstmann. Man unterschlägt und verschweigt, dass Putin richtigerweise, er war ein Geheimdienstmann, vor allem aber ist er ein Jurist, er ist ein Mann, der sich mit der Rechtswissenschaft auseinandergesetzt hat. Das würden jetzt russische Beobachter als das zentrale Element hier beschreiben, weniger das KGB-Erbe, das natürlich im Westen, vor allem bei den Russland-Kritikern, sehr stark nachwirkt, weil man damit sozusagen eine Linie ziehen kann aus der Sowjetunion bis in die Gegenwart, um die Sowjetunion und Russland da gleichzusetzen. Nein, Trump erwähnte also und betonte die Problematik und eben das gewaltige, die Verheerung, die durch diesen Russia-Hoax entstanden ist, die Vergiftung der russisch-amerikanischen Beziehungen. Und ich habe das eben so verstanden, dass er damit auch sagen wollte, ich konnte ja gar nicht unter diesen Umständen konstruktive, sachliche solche Beziehungen aufbauen, weil das sofort gegen mich ausgelegt worden wäre, dass man dann dies als Bestätigung jener politischen Verschwörungstheorie dargestellt hätte. Und deshalb, auch deshalb, ist dieses freundschaftliche, explizit, so habe ich es wahrgenommen, freundschaftliche Aufeinandertreffen jetzt in Alaska ein Durchbruch zu einer neuen, authentischen und wieder direkten, möglicherweise sehr guten Beziehung zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Trump jedenfalls war des Lobes voll über seinen Amtskollegen in Russland, hat gesagt, wiederholt gesagt, Putin sei hochintelligent. Als er von Sean Hannity, dem bekannten Moderator, gefragt wurde, ja, warum ist denn Putin überhaupt nach Alaska gekommen? Was trieb ihn denn an diesen Verhandlungstisch? Sind die großen wirtschaftlichen Probleme von Russland? Hat er gewaltige Probleme militärisch, weil da die Russen nur sehr langsam vorrücken? Und auch da wieder eine ganz interessante Antwort des amerikanischen Präsidenten. Er sagte, nein, er glaube nicht, dass irgendetwas ihn an diesen Verhandlungstisch getrieben habe. Putin sei einfach ein hochintelligenter Politiker. Und auch da war der Respekt zu spüren und ich glaube, der berechtigte Respekt, auch wenn man mit vielem und möglicherweise mit ganz entscheidenden Punkten in Russland nicht einverstanden ist, so muss man doch einmal die schiere Tatsache respektieren, dass es sich bei Wladimir Putin um einen Präsidenten handelt, der sein Land an einer ganz, ganz schwierigen Wegkreuzung übernommen hat, Ende der 90er Jahre, Wirren, das Land drohte auseinanderzubrechen. Russland war ähnlich scheintot, vielleicht noch etwas scheintoter als die Vereinigten Staaten von Amerika nach der Ära Biden. Er musste die Niederlage im Kalten Krieg überwinden, die Auflösungserscheinungen, den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den Währungszusammenbruch, den Bevölkerungszusammenbruch und dann gab es auch kriegerische Ereignisse, Loslösungsbewegungen und so weiter. Und das hat ja Putin in den Augen der Russen glänzend hingekriegt. Darum hat er ja nach wie vor seine erheblichen Zustimmungsraten. Natürlich, wenn sie 25 Jahre an der Macht sind, dann kommen die Verkrustungen, dann kommt die Korruption, dann kommen all diese Erscheinungen, diese Korallenriff-Syndrome, die dann ihre eigene Herrschaft und das, was sie aufgebaut haben, zum Teil auch wieder unterminieren. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dieser respektvolle Ton war da durchwegs zu spüren, auch in den Details der Angaben. Und das, nochmals, ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei diesen diplomatischen Treffen. Das Menschliche, dass man einfach zusammensitzt und gut miteinander auskommt, das darf nicht unterschätzt werden. Und das ist eben auch das, was im Nachhinein oder in der ersten Bilanz durch beide in den Vordergrund gestellt wurde. Man sagte, ja, es gab viele Einigungen, man ist sich in einigen Punkten sehr nahe gekommen. Es gibt da noch ein größeres Hindernis. Darüber wollte sich Trump noch keine Geheimnisse entlocken lassen, auch im Interview mit Sean Hannity dann nach dem Gipfel nicht, hat gesagt, das werden dann vielleicht andere verraten oder ausplaudern. Ich möchte dazu nichts sagen. Trump, noch interessant, hat hinzugefügt, er sieht sich hier als Vermittler. Er lege keinen besonderen Wert darauf, jetzt beim nächsten Treffen, da müsse dann Zelensky dabei sein, da könnten auch die EU-Staaten eine kleinere Rolle spielen, so hat er das formuliert. Er müsse da nicht dabei sein, aber er wolle, dass es zu so einem Folgetreffen komme und der Druck liege jetzt auf dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der müsse jetzt Frieden schließen. Er rief ihn auch dazu auf, hier einen Deal mit Putin zu machen. Auch wichtig in diesem Zusammenhang, dass er eben entgegen der ganzen frenetischen, klirrenden und dröhnenden Berichterstattung Putin nicht als eiskalten Zyniker und vertrauensunwürdigen Gauner darstellte, sondern ganz im Gegenteil ihn als vertrauenswürdigen Partner bezeichnete und daraus dann eben auch ableitete, man könne und müsse mit ihm einen Deal machen. Das ist natürlich auch eine Rehabilitation des russischen Präsidenten. Trump hat ihn sozusagen aus der Kälte in die sozusagen Zivilisation zurückgeholt. Und das wird Sie nicht überraschen. Das ist für mich natürlich eine gute Nachricht, weil ich mich von Anfang an dagegen gewehrt habe, dass man hier diese Diabolisierung, diese Verteufelung, diese Feindbildbewirtschaftung dermaßen übertreibt, wie das passiert ist jetzt gegenüber Putin in der Ukraine. Die Verweigerung jeder Sachlichkeit, jedes Gesprächs mit natürlich fatalen Konsequenzen. Am Schluss auch ist das eine Kriegsverlängerung, diese Diplomatieverzicht, den man sich da glaubte leisten zu können in der Europäischen Union. Und ich kann nur sagen, großartig, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der das gemerkt hat. Und ja, er brachte sozusagen den Spion aus der Kälte, den Ex-Spion, den Präsidenten aus der Kälte wieder in die Wärme einer menschlich intakten Beziehung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich glaube, dass für Putin es sehr wichtig war, und er hat das in seiner Ansprache auch noch einmal unterstrichen, dass es bei diesem Konflikt um tiefe Ursachen geht, die mit der nationalen Sicherheit Russlands zu tun haben. Damit ist natürlich auch ein indirekter Vorwurf an die Vereinigten Staaten von Amerika verbunden, was immer heikel ist natürlich in so einer Situation. Da geht es um die NATO-Osterweiterung, die eben aus russischer Sicht und nicht erst seit gestern oder seit 2-3 Jahren, wie all da diese Pseudo-Experten und Moralismus-Echauffierten laufend verbreiten auf allen Kanälen. Da geht es eben um langjährige Verstimmungen und eben Interessenskonflikte im Zusammenhang mit dieser NATO-Osterweiterung. Und das hat er auch in seiner Schlussbetrachtung noch einmal hervorgestrichen, hat diese profunden, aus russischer Sicht profunden Gründe in den Vordergrund gestellt, gleichzeitig aber gesagt, wir betrachten nach wie vor das ukrainische Volk als brüderliches Volk. Und wenn man so will, emotionaler Höhepunkt, jetzt immer im Kontext eines solchen Treffens angesichts der Umstände, es herrscht ein Krieg, es sind auch harte Worte ausgetauscht worden im Vorfeld dieses Gipfels von Seiten der Amerikaner an Putin. Auch die Russen haben, jetzt weniger Putin selber, aber andere Exponenten des russischen Regierungsregimes haben da entsprechend nicht sich besonders charmant ausgedrückt, dass da Putin ganz am Ende noch auf Englisch sagte, das nächste Treffen next time in Moskau hat zu einer heiteren Note geführt. Trump wollte sich noch nicht ganz darauf einlassen, hat gesagt, ja, das ist eine hochinteressante Idee. Oh, aber das gäbe dann ein bisschen Hitze, das gäbe dann schon ein bisschen Kritik für mich. Und das war dann gewissermaßen der Ausklang dieses Meetings, das in unseren Medien freudlos heruntergeschrieben wird. Ich setze hier, wie Sie gesehen haben, einen anderen Akzent. Da ist natürlich auch ein bisschen Wunschdenken dabei, da ist etwas Hoffnung dabei, aber es ist vor allem eine aus meiner Sicht ehrliche, auch tief in mich hineinhorchende Bestandesaufnahme eben dieser atmosphärischen Veränderung, die man da jetzt hat beobachten können. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Treffen tatsächlich das erfüllt, was ich darin sehe, nämlich einen Durchbruch zu einer neuen Verständigungspolitik, zu einer Enteisung der internationalen politischen Landschaft, einer Enteisung, der sich dann eben auch die Europäische Union nicht entziehen kann. Und das ist für mich vielleicht das ganz Tragische an der Sache, dass in dieser Verhärtung, in dieser Versteifung auf den Konflikt, auf das Recht haben wollen, auch auf die Verurteilung Russlands kalibriert und konzentriert, dass da eben die EU-Staatenlenker gegen ihre eigenen Interessen arbeiten. Das, was die Amerikaner und die Russen machen, das ist gegenseitige Interessenspolitik zum Vorteil beider Länder. America first, Russia first. Und die irrlichternden EU-Politiker, ich weiß gar nicht, was die für eine Interessenlage haben, ist das Moralismus first, aber das ist sicherlich nicht das Interesse der hier lebenden Menschen in den Vordergrund gerückt, wenn man sich nur darauf konzentriert, einen Krieg mit Waffen zu verlängern, ohne in eine substanzielle Diplomatie mit beiden Seiten einsteigen zu wollen, wenn man Kriegsbeendigungspläne vorlegt, in denen es heißt, also keine der russischen Forderungen darf angenommen werden, alles, was die Ukraine fordert, ist sakrosankt. und Selenskyj ist sozusagen das Inbild des, ja, fast ein säkularer Heiliger, und alles, was von dort herkommt, muss einfach zum Nennwert genommen werden. Das ist keine Politik, um einen Krieg zu beenden, das ist eine Politik, um einen sinnlosen Krieg in die Ewigkeit zu verlängern. Aber ich glaube, und das ist vielleicht auch hier die gute Nachricht, die EU hat sich verrannt. Ist nicht immer so einfach für Politiker, da vom hohen Ross herunterzusteigen. Ich will das nicht rechtfertigen, ich verurteile das, aber so ist nun einmal das Leben. Man muss mit seinen Beständen rechnen. Aber wenn eben die Amerikaner und die Russen auf diese Art und Weise, wenn die sich begegnen, und das ist sozusagen das Ganze, die atmosphärische, die Klimaveränderung, die dramatische Klimaveränderung, die sich da besichtigen lässt, dann bleibt das nicht ohne Einfluss auf die Europäische Union, weil die EU aus sich, und das ist die gute Nachricht, natürlich zu schwach ist, um hier wirklich einen Roadblock, ein Hindernis in den Weg zu legen, substanzieller Art. Sie können den Prozess stören. Putin hat das auch noch erwähnt in seiner Ansprache. Sie können da natürlich auch etwas Metallstäbe in die Speichen schieben. Sie können das Ganze mit Sand im Getriebe ins Ruckeln bringen. Natürlich, aber ich glaube und hoffe, dass dies dann schlussendlich nicht der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, dies meine erste Bestandesaufnahme zu diesem historischen Gipfeltreffen in Alaska mit den Präsidenten Trump und Putin. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben wir dran und wir melden uns zurück, vielleicht auch aus schweizerischer Sicht. Ja, aus schweizerischer Sicht gibt's nur etwas zu sagen. Zurück zur immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität. Das ist die außenpolitische Doktrin der Schweiz. Mehr müssen wir gar nicht wissen über die schweizerische Außenpolitik. Wir sind auch nicht so wichtig in diesen Belangen. Toll, dass dieses Treffen stattfinden konnte. Toll, dass es so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Und hoffen wir, dass daraus jetzt aus diesem Tauwetter, aus dieser Enteisung tatsächlich dann jener zweite Gipfel entstehen und kommen wird, der dann zu einer tatsächlichen Beendigung der Kriegshandlungen führen wird. Merci vielmal und einen schönen guten Tag.